Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Viele von euch denken jetzt vielleicht, ha, das kenne ich doch, das habe ich doch als Kind gelesen. Und zwar die Geschichten rund um Maggie, Mo und Staubfinger. Die Tintenherz-Trilogie von der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke. Band 1 kam vor 13 Jahren raus, da waren wir alle noch kleine Wutze. Und dann kam die Info, es wird einen vierten Band geben, vorgesehen für Herbst nächstes Jahr. Aber dann kam die Idee der Autorin selbst, ich glaube, ich veröffentliche das Buch einfach jetzt schon häppchenweise, obwohl das Buch noch überhaupt nicht fertig ist. Kapitel 1 kam gestern bei YouTube raus, gelesen von Rainer Strecker. Und wer jetzt sagt, wow, das muss ich unbedingt wissen, wie dieses Buch anfängt, wir hören mal rein, so geht's los.
Regen. Regen jeden Tag. Und die Kälte. Es erstaunte Orpheus, dass die Tinte nicht gefror. Eisenglanz zeterte jeden Morgen über Rheuma in den Gliedern und stöhnte, wenn er ihm die Federn spitzte. Allerdings war das wohl nur ein weiterer Versuch des Glasmanns, sich um die Arbeit zu drücken. Wer hatte je von Rheuma in Glasgliedern gehört?
So geht's los. Ich habe mit der Autorin Cornelia Funke gesprochen und ich habe sie gefragt, wie kam das eigentlich überhaupt, einen vierten Band rauszubringen oder anzufangen? Weil diese Tintenwelt war ja eigentlich als Trilogie gedacht, oder?
Es war eigentlich sogar erstmal nur ein Buch. Ich hatte nie damit gerechnet, dass das eine Trilogie wird. Als ich dann das zweite schrieb, hatte das so ein trauriges Ende, dass ich wusste, meine Leser bringen mich um, wenn ich das so lasse. Das heißt, das Buch hat sich immer wieder ganz von selbst so neu erfunden, ohne dass ich das voraussah. Und ich habe vor einigen Jahren dann eine Kurzgeschichte geschrieben über eine der Figuren, über Orpheus. Und als ich die schrieb, dachte ich, so seltsam, fühlt sich ja an wie so ein Anfang. Das ist ja gar nicht zu Ende. Dann, ich glaube, ich habe so vor etwa anderthalb Jahren dann angefangen, mal zu gucken, wo das hingehen würde. Und da kam die Geschichte, als wenn man so eine Tür aufmacht. Ich dachte aber trotzdem, ich lege die jetzt erstmal zur Seite, mach Reckless und Drachenreiter weiter und beende dann dieses Buch, weil mir das wirklich sehr, sehr viel bedeutet, im nächsten Jahr.
Ja, das ist ja noch gar nicht fertig, ne?
Das ist überhaupt noch nicht fertig. Die erste Hälfte ist geschrieben. Und als jetzt uns der Virus packte und ich die ganzen traurigen Tweets und Facebook-Einträge und Website-Einträge las, dachte ich so, Cornelia, was kannst du denn jetzt als Geschichtenerzähler machen, um die so ein bisschen zu trösten? Und da fiel mir natürlich diese Geschichte ein. Weil ich dachte, du hast 16 Kapitel, die sind eigentlich schon ziemlich fertig. Was ist denn, wenn deine Lektorin da mal einmal drüber guckt und du schickst das einfach raus als Geschenk? Immer dabei zu sagen, gut, das Buch ist halb fertig, Leute. Es kann immer noch sein, dass ich da nächstes Jahr hingehe und Sachen dran ändere. Aber ich habe ein ziemlich gutes Gefühl dabei. Und statt das jetzt in meiner Schublade zu haben, gebe ich euch das jetzt einfach. Als der Rainer Strecker sich dann bereit erklärte, das einzulesen und Eduardo Garcia und die atmenden Bücher, wir haben ja ein Hörbuchlabel zusammen, sagt, das können wir doch mal ganz schnell aufnehmen. Ja, da war das dann.
Wie ist das denn, wenn man ein unveröffentlichtes Buch quasi so häppchenweise veröffentlicht? Also steigt dann der Druck, dass es möglicherweise so bleiben muss?
Also ich hätte das nicht gemacht, wenn ich bei diesem Buch nicht wirklich so ein gutes Gefühl hätte. Also es gibt Bücher, an denen man schreibt und man weiß, oh, da versteckt die Geschichte sich noch vor dir. Da weißt du wirklich eigentlich noch gar nicht, wo du dahin stolperst. Bei diesem war das von Anfang an so, dass die Geschichte sich so selbstverständlich erzählte. So ähnlich habe ich das eigentlich nur bei einem Buch erlebt und das war Tintenblut. Dass man einfach so eigentlich sich vorkam wie jemand, der nur aufschreibt, was einem diktiert wird. Von daher glaube ich nicht, dass sich da jetzt noch groß was ändern wird. Wenn ja, wird das natürlich auch eine aufregende Sache zu sagen, so, jetzt kommt das Buch, jetzt schreibe ich da nochmal einen Brief zu an die Leser und sage, guckt euch das mal an. Solche Sachen passieren, wenn man ein Buch schreibt. Das wäre dann, nehme ich mal an, ja eigentlich auch eine aufregende Sache.
Das ist wahr. Ich glaube, das gab es so auch noch nicht. Aber wenn wir gerade schon bei den Leserinnen und Lesern sind, haben die sich eigentlich geändert mit der Zeit? Also ich meine, das erste Buch kam 2003, dann 2005 der zweite Teil, 2007 der nächste und jetzt nächstes Jahr oder eben jetzt in ein paar Wochen quasi die Auszüge vom vierten Teil. Sind die Leser so mitgewachsen oder sind da neue dazugekommen?
Ja, also ich bin ganz erstaunt, wie viele neue dazukommen immer wieder. Denn ich hatte eigentlich schon gedacht, dass ich so ein bisschen irgendwann aus meinen Lesern rauswachse. Und auch es kam auch immer mehr von den Lesern. Jetzt schreibt doch mal was für Erwachsene. Wir sind ja jetzt alle erwachsen geworden, Cornelia. Deswegen war das natürlich gut, als Reckless kam, weil das natürlich für erwachsene Leser ist. Und ich damit im Grunde viele von den Lesern abhole, die in der Tintenwelt waren oder die sogar wilde Hühner waren. Für die habe ich mich jetzt sogar entschieden, auch noch was ganz anderes zu machen, weil ich ja immer noch bei Lesungen erwachsene Frauen auf mich zukommen habe, die sagen, Cornelia, ich war ein wildes Huhn. Denen wollen eine Freundin und ich gerade auch eine Freude machen in diesen seltsamen Zeiten. Und wir schreiben gerade an einem Drehbuch für einen Film über die Hühner mit 30.
Ach, Wahnsinn. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich da schon was drüber erfahren?
Also wir haben uns entschieden, das fängt also an, als die alle so kurz vor ihrem 30. Geburtstag sind, die Pygmäen und die wilden Hühner. Und das wird um eine Hochzeit gehen, ob die stattfindet oder nicht, das wird sich auch noch zeigen. Vielleicht wird das Paar alle so ein bisschen überraschen. Wir haben jetzt erstmal alle zusammen rausgefunden, die Gisa Engel und ich, das ist eine deutsche Freundin von mir, die hier in Amerika lebt. Ihr Mann Volker Engel hat alle Special Effects für Independence Day gemacht. Und Gesa hat früher Film produziert in Deutschland und stellt sich als die fantastische Drehbuchmitarbeiterin heraus. Und jeden Tag treffen wir uns auf Zoom und schreiben Szenen.
Das heißt, für die, die mitgewachsen sind, gibt es auf jeden Fall was. Und verstehe ich das richtig, dass dann der vierte Band, der jetzt kommt, doch wieder die Jüngeren anspricht, wie die anderen Teile auch?
Es ist ja bei Tintenherz immer so gewesen, dass das alterslos war. Also ich habe bei Tintenherz in aller Welt immer erwachsene Leser und Kinder gehabt, aber dann doch eher ältere Kinder, nicht, weil es doch sehr komplex ist. Ich würde mal sagen, auch durchaus mit der Gewalt und den Motiven, die diesmal drin sind, ist das nah an der Leserschaft von Tintenblut und Tintentod.
Als du angefangen hast, die Tintenweltbücher zu schreiben, das ist ja schon gut 20 Jahre her, da kann man sagen, seitdem ist ja echt so eine kleine digitale Revolution passiert. Ne? Social Media gab es noch nicht, Smartphones hatte man auch noch nicht, man hat ganz anders kommuniziert. Hatte das jetzt irgendeinen Einfluss auf dein Schreiben?
Nicht wirklich, da ich ja, wenn du fantastische Welten entwickelst, die entweder im 14. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert spielen, hast du all diese Einflüsse ja nicht. Am meisten habe ich das gemerkt, als ich die wilden Hühner auf Englisch herausgegeben habe. Denn plötzlich hat man da eine Gruppe von Mädchen, die keine Handys haben, die nicht nachmittags zur Schule gehen müssen und so weiter. Da habe ich wirklich ein Vorwort geschrieben und gesagt, Leute, das ist eine Kindheit und Jugend in den 80er und 90er Jahren in Deutschland. Das muss man dann einfach dazu sagen. Aber ansonsten, ja, meine Schwester macht schon immer ganz fantastisch die Website. Inzwischen macht sie auch Instagram dazu. Aber ich bin immer noch ein Schriftsteller, der hauptsächlich Bücher schreibt.
Das könnte sich ja jetzt auch ändern, dass die Kommentare von dem neuen Teil, wenn das jetzt als Hörbuch quasi rauskommt bei YouTube, dass da vielleicht möglicherweise was einfließt in die Geschichte.
Das ist schon immer mal passiert. Also es ist bei den Hühnern schon passiert, dass eine Leserin mir schrieb, können wir immer Sprottes Vater kennenlernen. Also solche Sachen sind schon immer passiert, ob per Brief, per E-Mail, auf der Website oder sonst was. Und ich finde das immer sehr aufregend, wenn sowas passiert. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt.
Woher kommen denn sonst eigentlich die Ideen?
Ja, das ist immer eine Frage, die auch über Lesung kommt, wo ich immer gar nicht verstehe, wie man die Frage überhaupt haben kann. Denn ich denke mir, für mich ist das so, die Welt ist aus Geschichten gemacht. Die einzige Entscheidung, die ich treffen muss, ist, welche erzähle ich denn von all den Millionen? Ich habe immer das Gefühl, ich empfange so jeden Tag an die 300 Radiosender und muss mir überlegen, welchen ich aufschreibe.
Wie ist das mit Corona, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Zeit gucken? Hat er jetzt auch dazu geführt, dass das neue Buch häppchenweise rauskommt, vorab schon super spannende Sachen passieren da gerade. Spielt Corona denn auch beim Schreiben und beim Schreibprozess irgendwie eine Rolle? Also wirkt sich das aus aufs Gemüt?
Ich sitze hier auf einer großen Avocado-Farm in Kalifornien, höre den Ozean raus und habe meine Esel, meine Enten und meine Hunde und einen mexikanischen Schriftsteller und eine argentinische Fotografin zur Gesellschaft. Mein Sohn kommt vorbei ab und zu. Ich bin einer von den wenigen Privilegierten, die das nur daran merken, dass ich vorne mein Nachbarschafts-Eulen-Café nicht aufmachen kann, weil ich die Leute nicht reinlassen darf. Für mich sind die Auswirkungen nur die, die ich dann im Grunde online lese oder wo ich ab und zu durch Freunde was höre. Ich arbeite im Moment ganz viel mit Spenden für Organisationen, um zumindest auf die Art zu helfen. Wie sich das nachher in meinem Schreiben zeigt, ob da plötzlich irgendwo eine Epidemie sich einschleicht, sowas weiß man meist erst ein paar Jahre später.
Welche Rolle würdest du sagen, spielt Fantasie heute noch für dich?
Erstens, ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne Fantasie lebt. Für mich definiert das den Menschen. Wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich vorstellen kann, plötzlich Flügel zu haben oder sich ein Fell wachsen zu lassen. Ich glaube nicht, dass Katzen und Hunde das machen. Das heißt, ich denke, das ist fast so eine Frage, wie fühlt es sich an, als Mensch zu existieren? Es ist interessant, dass sich viele Menschen, je älter sie werden, plötzlich verbieten, ihre Fantasie zu benutzen. Fast als wenn das so was Obszönes, Unheimliches ist, dass man doch besser nicht ins Spielen kommt mit dem, was man sich vorstellt. Das tut mir dann immer für die sehr leid.
Würdest du sagen, dass die Fantasie auch so ein bisschen leidet unter der Corona-Pandemie? Also wir haben ja jetzt schon gelernt, bei dir ist das vor Ort nicht der Fall, aber vielleicht bei uns in Deutschland, wenn du jetzt einen Tipp hast für unsere Hörer, wie können die ihre Fantasie so ein bisschen, auch wenn die in Quarantäne sitzen müssen oder so, wie können die ein bisschen nach vorne bringen?
Also ich sehe eher das Gegenteil. Ich bin im Moment gerade mit ganz vielen jungen deutschen Künstlern im Kontakt über WhatsApp und ich weiß nicht was. All die, die hier schon mal zu Besuch waren, all die, die ich in Deutschland fördere und mit denen ich zusammenarbeite, da sehe ich genau das Gegenteil. Die Sarah aus Leipzig, die hat gerade angefangen, Fensterfernsehen zu entwickeln und erzählt eine Geschichte an ihre Nachbarn, indem sie die Bilder immer an die Fenster hängt. Ich sehe von meinen Künstlern, dass die mir ständig Musik, Skizzenbücher, Geschichten schicken. Also ich würde mal sagen, das Einzige, was man im Moment nicht tun sollte, sich im Selbstmitleid zu verlieren. Das ist immer noch das stärkste Gift auf diesem Planeten. Und sich zu sagen, so, okay, wenn das jetzt eine Aufgabe auf deinem Lebensweg ist, ist das fast so, okay, du musst jetzt über eine bestimmte Hürde klettern, du musst jetzt durch einen dunklen Canyon marschieren. Was machst du denn jetzt mit der Erfahrung? Ich würde sagen, wenn man in der Geschichte an diese unheimlichen Stellen kommt, dann genießt man die meist besonders oder man erfährt über sich selbst zumindest am meisten. Deswegen kann ich nur raten zu sagen, sowas passiert euch wahrscheinlich nie wieder. Nutzt die Zeit und lernt daraus sehr interessante Sachen über euch selbst und über andere.
Cornelia Funke ist das, die Bestseller-Autorin, die gerade ihren 4. Band der Tintenweltreihe veröffentlicht, und zwar Kapitel für Kapitel als Live-Lesung, obwohl das Buch noch gar nicht richtig fertig geschrieben ist.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.